Und das ist ja eigentlich schon eine lebenslimitierende Erkrankung. Und in dem Oxford Textbook haben sie dann auch gemeint, dass das eben von Klinikerinnen häufig zu optimistisch eingeschätzt wird und dass da halt auch ein bisschen das Bewusstsein fehlt, dass eben eine Demenz eine schon terminale Erkrankung an sich sein kann.
Herzlich willkommen zu Hochpalliativ, dem Podcast durch die Höhen und Tiefen der Palliative Care in Österreich. Ich bin Eva, Professorin für Palliativmedizin und neben mir sitzt wie immer Lea, Palliativmedizinerin in Ausbildung. Hallo Lea.
Hallo Eva. Wir befinden uns an unterschiedlichen Punkten in unserer Karriere, aber wir teilen immer noch eine Leidenschaft, mit so vielen Menschen wie möglich über Palliative Care zu sprechen. Und heute wollen wir über ein Thema sprechen, mit dem wir uns selbst ehrlicherweise gar nicht so viel befasst haben bisher, nur jetzt eigentlich in der Vorbereitung für diese Folge, weil es auf Wunsch einer Zuhörerin gekommen ist. Also wir wollen heute über die Demenz sprechen, über Menschen mit Demenz oder eben über Personen, die an Demenz erkrankt sind, wie wir auch in den Vorbereitungen wieder mal erinnert wurden, dass man eben nicht sagen soll, demente Patienten oder die Demente, der Demente, sondern man soll einfach sagen, eine Person, die eben an Demenz leidet, weil man sich ja nicht nur durch diese Erkrankung identifiziert,
sozusagen. Ja, und das Thema wird sicher, glaube ich, in Zukunft von umso größerer Bedeutung sein aufgrund der Entwicklung. Der Silver Storm wird kommen, das heißt, Menschen werden immer älter und somit ist auch damit zu rechnen, dass Menschen an kognitiven Beeinträchtigungen leiden. Es kann aber auch jüngere Menschen sozusagen treffen und es ist auf jeden Fall eine Erkrankung mit Symptomlast und deswegen wollten wir uns damit befassen, weil wir ja auf Symptome, das wissen glaube ich mittlerweile die Leute, die zuhören, spezialisiert sind und auf deren Behandlung.
Genau, am Anfang habe ich ein paar Zahlen rausgesucht. Also in Österreich leben circa 150.000 Menschen mit Demenz. Und 90% dieser Menschen mit Demenz sind über 80 Jahre alt, also schon eine Erkrankung, die eben eher ältere Personen betrifft. Und 80% von diesen Betroffenen werden ausschließlich eigentlich von der Familie betreut. Ist schon immer wieder erstaunlich, dass dann wirklich die meiste Care-Arbeit eigentlich unbezahlte Arbeit ist. Und aber auch 2/3 der Bewohnerinnen im Altenheim oder in Pflegeheimen hat meistens eine Demenz. Oder hat eine Demenzdiagnose. Also was Demenz allgemein bedeutet, ist wahrscheinlich eh allen ein Begriff. Es ist allgemein eine gesundheitliche und eine soziale Beeinträchtigung damit einhergehend. Die Auslöser sind unterschiedlich und meistens kommt es zu einer chronischen, progressiven Verschlechterung von geistigen und körperlichen Funktionen.
Ich glaube, die bekannteste ist die Alzheimer-Demenz. Da gibt es ja auch viel Literatur darüber, da gibt es viele Filme darüber. Das ist das, was, glaube ich, die meisten kennen. Und es gibt aber auch noch andere Demenzformen, gefäßbedingte Demenzerkrankungen, die Lewy-Körperchen-Krankheit, die Parkinson-Demenz, die frontotemporale Demenz. Ich glaube, wir wollen jetzt keine Vorlesung daraus machen. Aber wichtig ist, Demenz ist nicht gleich Demenz, würde ich mal sagen. Und da braucht es schon entsprechende Expertise in der Diagnostik und dann auch in der Betreuung dieser Menschen. Das ist uns wichtig, dass wir das auch erwähnen. Und diese Expertise ist jetzt nicht primär bei uns zu finden als Palliativteam, aber wir können sicher unterstützen und für diese Menschen genauso da sein wie für alle anderen.
Genau, also in Österreich ist es, glaube ich, so, dass die Diagnose von einem Neurologen oder einer Neurologin gestellt wird. Da ist es, finde ich, wichtig, immer zu erwähnen, dass man die Betroffenen vorher fragen sollte, ob sie einverstanden sind mit der Diagnostik. Das ist dann oft so ein Mini-Mental State Examination, das ist so ein Test, oder ein MoCA, das ist ein anderer Test, um die kognitiven Fähigkeiten beurteilen zu können. Bekannt ist da vielleicht auch dieser Uhrentest, dass man die Betroffenen eine Uhr aufzeichnen lässt und dann eine bestimmte Uhrzeit. Aber genau, also wir sind jetzt gar nicht für die Diagnostik so als Palliativmedizinerinnen verantwortlich, aber wir sind halt schon auch sicherlich immer wieder mit Patientinnen mit Demenz konfrontiert.
Vor allem auch ist Demenz ja nicht unbedingt die einzige Erkrankung, die diese Menschen haben, sondern sie können mehrere Erkrankungen haben und zusätzlich eine demenzielle Erkrankung. Und da finde ich auch, ist es gar nicht so einfach manchmal zu unterscheiden, wenn man jetzt keine lange Beziehung zu diesem Menschen hat. Ist es jetzt eine Demenz oder ist es die sogenannte Pseudodemenz? Sagt man ja, Depression ist die Pseudodemenz. Mhm. Und da habe ich gehört von einer Kollegin, dass Delir, wenn man das jetzt auch noch in die Differentialdiagnose mit hineinnimmt, das kommt so wie ein Blitz vom Himmel, also das kommt meistens plötzlich und die demenzielle Erkrankung ist wie Wolken am Himmel, also etwas, was schon länger entsteht und schleichender entsteht. Also das vielleicht auch, wenn man zu Hause mit sowas konfrontiert ist, dass man sich überlegt, geht das jetzt schon seit ein paar Monaten oder Wochen oder vielleicht sogar jahrelang, dass sich eine demenzielle Erkrankung entwickelt oder ist ein Symptom plötzlich gekommen oder ursachenbedingt, wenn es irgendein Trauma gegeben hat. Also ich glaube, wie immer in der Medizin sind die Differentialdiagnosen auch wichtig zu berücksichtigen.
Ja, und natürlich auch wie immer haben wir auch im Oxford Textbook für Palliativmedizin nachgeschlagen.
Unserer Bibel.
Und da ist, finde ich, erstaunlicherweise zur Prognose, also da ging es jetzt primär auch um die Alzheimer-Demenz, weil das einfach mit 60-80% die häufigste Form ist, ging es um die Prognose. Die ist zwar sehr heterogen, also kann sehr unterschiedlich sein, aber im Schnitt, wenn man über 65 Jahre mit einer Alzheimer-Demenz diagnostiziert wird, lebt man 4-8 Jahre. Und das ist ja eigentlich schon eine lebenslimitierende Erkrankung. Und in dem Oxford-Textbook haben sie dann auch gemeint, dass das eben von Klinikerinnen häufig zu optimistisch eingeschätzt wird und dass da halt auch ein bisschen das Bewusstsein fehlt, dass eben eine Demenz eine schon terminale Erkrankung an sich sein kann. Und wenn man das vielleicht ein bisschen mehr ins Bewusstsein ruft, sich als Klinikerin, dass man dann eben schon im Frühstadium mit eben Vorsorgeplanung, Advanced Care Planning, Vorsorgevollmacht ansprechen kann und einleiten kann.
Solange die Menschen wirklich noch ihre Werte, Wünsche und Ziele klar äußern können und was vielleicht auch wichtig ist, Alzheimer hat nichts zu tun mit Altersheim, weil das wird ja auch manchmal gesagt, oder Altenheimer oder solche Geschichten, sondern mit einem Arzt, mit einem deutschen Arzt namens Alois Alzheimer und der hat sich auch beworben bei einem Psychiater namens Heinrich Hoffmann und den kennen vielleicht die meisten von den Struwwelpeter-Geschichten, die wahrscheinlich heutzutage schon verpönt sind, aber trotzdem hat es irgendwie jeder zu Hause herumstehen. Also ist nach einem Arzt benannt. Was haben jetzt diese Menschen mit Alzheimer-Erkrankung im palliativen Setting? Also meistens eine reduzierte Gedächtnisfunktion.
Genau. Und sonst gibt es, glaube ich, so wie bei vielen Erkrankungen viele Symptome. Das Spannendste, finde ich, waren für mich die Schmerzen. Da gibt es eine Studie, die zeigt, dass bei dementen Patienten, bei Patientinnen, die unter Demenz leiden, Schmerzen deutlich untertherapiert sind, weil es zum einen eine beeinträchtigte Selbsteinschätzung von Schmerzen gibt und auch das Mitteilen dieser Schmerzen vielleicht eingeschränkt sein kann. Und genau, deshalb muss man da halt immer möglichst genau beobachten, ob ein Patient, eine Patientin Schmerzen äußert, weil ich denke, sowas, also eine Schmerzäußerung kann man auch einer dementen Person, einer Person, die unter Demenz leidet, ja, kann man Wert drauf legen sozusagen oder kann man abnehmen.
Wobei die Leute eher Neuroleptika kriegen, also Psychopharmaka, Medikamente, die man gegen Delir, Verwirrtheit einsetzt als Schmerzmittel. Mhm. Da gibt es auch Studien dazu, wenn Menschen mit demenziellen Erkrankungen rein oder unruhig sind, dass man dann eher nach dem Konzept vorgeht, so wer randaliert, wird relaxiert und ihnen irgendwelche Beruhigungsmittel gibt, zum Beispiel auch Benzos, Benzodiazepine, die sie dann oft noch verwirrter machen, dann fallen sie aus dem Bett. Oder man gibt ihnen irgendwelche Neuroleptika, weil im Krankenhaus gilt ja schon noch immer, jetzt wird geschlafen. Also insbesondere im Krankenhaus, oft zu komischen Zeiten. Und da gibt's eigene Skalen, wo man Assessments machen kann zur Erhebung von Schmerzen, die sich natürlich nach Mimik und Gestik richten. Ich glaube, die Pflegepersonen haben da auch sehr viel Erfahrung und können da schon ganz gut einschätzen, aber es ist uns wichtig zu sagen, dass man da eigene Skalen braucht und dass man da besonders sensibel sein muss und gerade bei diesen Menschen, glaube ich, auch mal ausmisten muss, die Medikamentenliste, weil was die Leute da teilweise alles mitbringen, 4 verschiedene Blutdruckmittel, das können wir auch als Internistinnen sagen, dass man das manchmal, das muss man nicht immer so sophisticated machen, manchmal gibt es auch ein Blutdruckmedikament, das dann auch reicht oder man setzt überhaupt ab und der Blutdruck steigt gar nicht. Solche Geschichten, dass die Lebensqualität auch steigt, das spielt, glaube ich, auch eine große Rolle und wird zu selten gemacht, sondern man holt halt dann die Neurologie oder die Psychiatrie und dann holt man noch irgendein anderes Konsil, insbesondere im Krankenhaus. Und da sind diese Menschen, wenn sie ins Krankenhaus kommen, auch noch verwirrter und es geht ihnen noch schlechter und sie rutschen dann eher in ein Delirium hinein, wenn sie aus ihrer vertrauten Umgebung rausgerissen werden. Andererseits sind die Angehörigen, glaube ich, zu Hause auch oft überfordert und bringen die Leute in die Notaufnahme, wo du ja gerade bist. Hast du da schon Kontakt gehabt mit jemandem?
Mit dementen Personen. Mit Personen, die, oh Gott, das ist ein Wahnsinn.
Vergiss es.
Mit Personen, wir werden es nicht schaffen. Demenz erkrankt sind. Ja, schon. Aber eigentlich nicht so viel. Also die meisten, die bisher da waren, hatten keine Demenz, zumindest noch keine diagnostizierte. Allgemein finde ich es einfach wichtig zu erwähnen, dass um Schmerzen halt beurteilen zu können, bei den Personen mit Demenz, man sich eben auf die Berichte der Patientinnen verlassen soll, auch die Betreuenden, also die An- und Zugehörigen befragen soll. Und dann gibt es eben unterschiedliche Skalen, wie du schon gesagt hast, um das einzuschätzen. Da gibt es zum Beispiel diese BESD, Beurteilung von Schmerzen bei Demenz-Skala. Da schaut man auf die Atmung oder auf negative Lautäußerungen, auf den Gesichtsausdruck und die Körpersprache und ob zum Beispiel das Trostzusprechen quasi notwendig ist oder ob das auch, ob das schon die Symptomatik verbessert. Je nachdem kriegt man da halt Punkte und kann dann einschätzen mit einer Skala, wie stark die Schmerzen sind. Und ja, je nach den Schmerzstärken oder je nach der Schmerzstärke und Komorbiditäten, also Begleiterkrankungen, würde man sich dann halt schon für ein Schmerzmittel entscheiden. Und das Mittel der ersten Wahl wäre da das Paracetamol. Und da ist sogar empfohlen, dass man das auch empirisch geben kann, also dass man es einfach mal gibt den Patientinnen und schaut, ob sich dann einfach ihr Zustand verbessert. Und dann, wenn es darauf quasi besser wird, weiß man, dass die Unruhe zum Beispiel an den Schmerzen gelegen ist. Und ja, bei starken Schmerzen gibt man natürlich auch Opioide. Und da ist man, glaube ich, oft bei den demenzerkrankten Personen zurückhaltender, weil man halt eben Angst vorm Delir hat. Aber da ist nochmal auch gestanden, dass man eben durch die Schmerzen ein deutlich höheres Risiko hat, ein Delir zu bekommen als durch Opioide, vor allem wenn man sie richtig anwendet.
Kann ich eine Geschichte erzählen, die mir einfällt? Von einem Konsil, das wir gemacht haben auf einer anderen Station, wo eine Dame gelegen ist, eine hochbetagte Dame, die Tochter Krankenschwester. Und da sieht man vieles anhand dieses einen Beispiels, weil die Tochter kannte ihre Mutter sehr gut und die Mutter kam aus einem Pflegeheim und hat halt die ganze Zeit geschrien. Und die Tochter hat gesagt, ja, meine Mutter hat eine Demenzerkrankung und die schreit immer so und das ist halt meine Mutter. Aber im Krankenhaus wird nicht geschrien und da ist man davon ausgegangen, wahrscheinlich eh sehr gut gemeint, die Dame hat starke Schmerzen und hat sie gleich einmal an einen Morphiumperfusor gehängt. Also man hat jetzt ihr kein Paracetamol gegeben oder ein Metamizol, sondern gleich sozusagen die volle Ladung. Und dann hat sie weiterhin geschrien und noch mehr geschrien und die Tochter hat wieder gesagt, meine Mutter schreit die ganze Zeit so, es wäre günstig, wenn meine Mutter wieder nach Hause käme. Und die Dame, also in ihr Heim zurück, und die Dame kam aber wegen Durchfällen und Austrocknung, was das Morphium wenigstens geschafft hat, war, dass es die Durchfälle verbessert hat, weil wir wissen ja, Morphine machen Verstopfung, war in dem Fall dann aber so schlimm, dass sie durch die starke Verstopfung, die sie durch die Morphine bekommen hat, noch mehr geschrien hat und dann wirklich in ein Delir gerutscht ist. Und dann wurden wir geholt als Palliativteam, wirklich mit der Fragestellung palliative Sedierung, so in Richtung, es ist jetzt schon alles ausgeschöpft, diese Dame schreit jetzt noch lauter, palliative Sedierung. Wir sind dann hingegangen und haben einmal drauf gehorcht auf den Bauch, da war nicht mehr viel zu hören und haben dann gesagt, diese alte Lady sollte mal wieder groß aufs Klo gehen und braucht wohl diesen Perfusor, wenn man ihrer Tochter glaubt, und das war sehr glaubwürdig, nicht mehr oder vielleicht hat sie ihn auch gar nicht gebraucht. Und die ist dann wirklich wieder total gut geworden und wieder nach Hause gegangen in ihr Pflegeheim. Also man muss schon aufpassen, dass man da nicht völlig das falsche Therapiekonzept anwendet. Und ich glaube, insbesondere bei Leuten, die mit denen man dann nicht so klar kommunizieren kann und die Angehörigen, das ist ja mal so und mal so auf der Station. Manchmal wird das sehr respektiert, aber manchmal wird das auch so ein bisschen als Einmischen empfunden. Da, glaube ich, müssen wir uns selber auch immer wieder an der Nase nehmen, weil wir kennen ja diese Leute wirklich nicht. Und wir können ja fragen, wie ist es zu Hause gegangen? Oder manchmal, ich glaube, bei Kindern heißt das Übergangsobjekt oder so Teddybär, wenn man sowas bringt, was Vertrautes. Ja. Und diese gruseligen Demenzpuppen, Entschuldigung, wenn ich das jetzt sage, aber die sind schon ein bisschen gruselig. Wir haben auch so eine Demenzpuppe. Manchmal sitzt sie in der Früh, wenn ich komme, und schaut mich an. Ich hoffe, sie steht nicht in der Nacht auf und läuft herum. Ja, aber den Leuten taugen diese Puppen, muss
mir
man
nicht
sagen.
Ich habe das extra in meiner Patientenverfügung stehen, dass ich so eine Puppe nicht möchte. Weil Echt? Das, glaube ich, bei mir mein Delirrisiko erhöhen würde, wenn ich sowas auf den Bauch gesetzt bekomme.
Super, für dich keine Demenzpuppe, für mich kein Rosenöl. Perfekt.
Genau, dann gibt es neben den Schmerzen auch noch so neuropsychiatrische Symptome. Da ist zum Beispiel die Depression häufig, die Apathie oder auch eben Psychosen oder Unruhe in unterschiedlicher Abstufung wahrscheinlich.
Verwirrung und Delir ist, glaube ich, auch wichtig, dass man das nochmal unterscheidet, ja. Weil ein Delir ist ja wirklich was sehr, sehr Schweres und manche Menschen sind einfach kurzfristig verwirrt, wenn sie ins Krankenhaus kommen und desorientiert und das kann sich auch wieder geben. Das ist vielleicht auch noch, wird auch sehr großzügig herumgeschmissen, habe ich den Eindruck, mit der Diagnose Delir.
Da hat eine Kollegin von uns, glaube ich, eine Geriaterin, mal erwähnt, dass man die Patienten oder die Angehörigen fragen soll, ist ihr Vater, Mutter, was auch immer, ihr Angehöriger, ist der jetzt mehr oder anders verwirrt als normalerweise? Und so kann man dann quasi unterscheiden, ob das jetzt gerade eine Delir-Episode quasi ist oder eine sozusagen normale dementielle Verwirrung. Das habe ich immer sehr, ja, habe ich gut gefunden.
Und ich habe gelesen, dass man, irgendwo habe ich das gelesen, dass man mit Demenzerkrankten, Menschen mit Demenz, wir werden es nicht schaffen, Lieder gesungen hat und die konnten die Texte. Also das Langzeitgedächtnis, wissen wir, ist ja oft ganz gut und das Kurzzeitgedächtnis nicht mehr. Aber diese Liedertexte sind tief in den Menschen drinnen und die haben dann richtig mitgesungen und konnten auch den Text noch. Das habe ich eigentlich sehr, sehr schön gefunden. Also vielleicht sollten wir öfter singen.
So Musiktherapie und Physiotherapie ist eh als Empfehlung zur nicht medikamentösen Behandlung von eben neuropsychiatrischen Symptomen. Es ist auch wichtig immer, dass bei so Apathie oder Psychose oder Unruhe, dass man da eben auch auf mögliche Auslöser achtet, die auch eben medizinischer oder körperlicherseits sein können. Zum Beispiel ein normaler Harnwegsinfekt oder eine Lungenentzündung kann immer Auslöser für eine...
Oder die Behandlung des Harnwegsinfekts, genau, mit zum Beispiel Ciprofloxacin, ja, ist, glaube ich, so ein Klassiker. Da hat ein Professor mal, ein Bekannter, immer gesagt, das gibt man nur der bösen Schwiegermutter, damit sie dann verwirrt wird. Da muss man auch drauf schauen, also prodelirogene Substanzen.
Bei der Depression gibt es auch dann eben gute Evidenz für Verhaltenstherapie, auch bei Personen mit Demenzerkrankung oder auch Gruppentherapie. Da finde ich es immer ganz spannend zu erwähnen. Da hatten wir beim Palliativlehrgang einen Vortrag vom Raphael Schönborn, der ist der Geschäftsführer von ProMenz und der hat da, ich glaube, das ist eine Organisation, die gibt es in Wien und Umgebung, vielleicht gibt es das auch österreichweit, aber meiner Meinung nach, ich glaube, es ist jetzt mal nur Wien und Umgebung und da gibt es dann eben so eine Art Selbsthilfegruppen für Personen mit Demenzerkrankung, aber auch für An- und Zugehörige. Das finde ich eine ganz...
Das ist so wie ein Tageshospiz, wo man hingeht, genau, und, ja, und Sachen miteinander macht.
Mhm. Und was ich auch bei den neuropsychiatrischen Symptomen noch spannend finde, ist, dass man halt eben die Kommunikationsstrategien sozusagen beachten sollte. Also dass man das vielleicht auch den An- und Zugehörigen mitteilt, dass man sich zum Beispiel mit einer Person, die an Demenz erkrankt ist, nicht auf irgendwie Diskussionen einlassen soll, dass man keine zu komplexen Anweisungen geben soll. Und dass man nicht ständig korrigierend tätig ist in der Kommunikation, weil das führt einfach dazu, dass sie dann noch mehr angespannt werden oder noch mehr Unruhe verspüren.
Da hat es eine ganz berühmte Persönlichkeit gegeben, die im Jahr 2023 verstorben ist, Naomi Feil, die Validation begründet hat. Das ist eine eigene Technik, wo man sozusagen die Lebenswelt der betroffenen Personen respektiert, kommt sehr häufig bei Menschen mit spät einsetzender Alzheimer oder anderen Demenzerkrankungen zum Einsatz. Da gibt es entsprechende Schulungen, da gibt es verschiedene Phasen. Also wir können jetzt nicht im Detail darauf eingehen, aber ich fand auch Naomi Veit selber eine ganz tolle Persönlichkeit. Gibt es auf YouTube tolle Videos von ihr. Sie war eine Deutsch-Amerikanerin, sehr charismatisch. Und eigentlich geht's darum, dass man die Menschen nicht, wenn sie jetzt rausgehen wollen, wenn sie zum Beispiel eine Institution verlassen wollen, dass man nicht mit ihnen schimpft, sondern dass man sich auf ihre Lebenswelt ein Stück einlässt und einfach sagt, wo gehen sie denn hin, wohin sind sie unterwegs, und dass man nicht urteilt, nicht wertet, dass man sich auf den Menschen konzentriert, den Menschen beobachtet und die Gefühle der Menschen auch so ein bisschen widerspiegelt. Ich glaube, das kann man generell brauchen im Umgang mit Menschen, mit denen man jetzt nicht so klassisch kommunizieren kann. Also es ist ein ganz interessanter Ansatz und, glaube ich, sehr, sehr wertvoll.
Ja, und ein weiteres Symptom, das wahrscheinlich eh auch schon sehr bekannt ist, ist die Schluckstörung oder auch Ernährungsprobleme bei einer fortgeschrittenen Demenz. Und da ist es, finde ich, immer ganz wichtig zu erwähnen, dass es laut auch den aktuellen Leitlinien keine Evidenz für eine künstliche Ernährung oder eben eine Ernährung über die Sonde bei einer fortgeschrittenen Demenz gibt.
Habe ich ein Riesenthema immer wieder in den Pflegeheimen, auch die Angst, jemanden verhungern zu lassen. Wie entscheidet man das? Ich glaube, in so einer Situation ist es oft auch gut, Teambesprechungen abzuhalten, die Angehörigen mit einzubeziehen, weil die natürlich auch oft sehr verzweifelt sind und dann das Gefühl haben, sie müssen da jetzt Entscheidungen treffen und das Urteil über das Leben eines Menschen fällen. Deswegen brauchen wir da Expertise und müssen uns auch selber im Team klar sein, in welche Richtung das geht und ob das jetzt eine schwere Erkrankung ist oder eine milde Beeinträchtigung. Also ich glaube, man muss auch ganz genau schauen, dass die Diagnose wirklich stimmt und dass man nichts übersieht, so wie eh immer.
Na, und bei der Verweigerung der Nahrungsaufnahme sollte man halt auch immer drauf schauen, ob da jetzt eine eben Depression oder eine Apathie vorliegt, dass man primär mal diese behandelt, weil vielleicht, ja, hilft das dann schon, dass die Person wieder mehr Appetit bekommt.
Und der Wille eines Menschen zählt immer. Also da gibt's auch die Geschichte, dass jemand in die Patientenverfügung hineinschreibt, ich möchte sozusagen, wenn ich geistig nicht mehr klar bin, freiwillig auf Nahrung und Flüssigkeit verzichten, und die Person greift dann nach dem Wasserglas, und dann würde man das respektieren, wenn die Person nach dem Wasserglas greift, weil der aktuell geäußerte Wille eines Menschen immer zu respektieren ist. Und wenn man ja auch sagt, man kann eine Patientenverfügung zu jedem Zeitpunkt widerrufen, jetzt sicher nicht so klassisch in dieser Situation, aber wenn ich nach dem Wasserglas greife, dann ist das einfach ein Zeichen, dass ich jetzt ein Bedürfnis habe, und das sollte man respektieren.
Und ich glaube, man darf ja auch keine pflegerischen Handlungen oder kann eigentlich keine pflegerischen Handlungen in der Patientenverfügung ablehnen, weil das ist quasi ein Grundbedürfnis, und das Anbieten von Nahrung und Flüssigkeit, was man halt über den Mund, also oral aufnimmt, ist eine eindeutige pflegerische Handlung. Und deshalb sollte man auch immer wieder eben Essen und Flüssigkeit anbieten oder kann man anbieten. Aber im fortgeschrittenen Stadium der Demenz ist dann auf jeden Fall die Mundpflege zum Beispiel vordergründig. Wenn man das Gefühl hat, dass sich die Leute ständig verschlucken, ist
genau,
es besser, man
Aspirationsgefahr
gibt ständig Flüssigkeit.
Das. Ja.
Aber
das ist immer eine große Sache mit der sogenannten Aspirationsgefahr, weil wir auch im palliativen Setting damit konfrontiert sind, dass Menschen unbedingt essen möchten. Und dann machen wir einen Schluckröntgen und dann sehen wir, oh, die Kaffeemaschine. Ich habe eine neue Kaffeemaschine. Auch wichtig, wir sind auch Menschen. Jedenfalls ist es dann für uns auch oft schwierig, wenn wir dann die Logopädie hinzuziehen und die Logopädie sagt, ja, eigentlich ist da Aspirationsgefahr da und die Personen sollten nur flüssigbreiige Nahrung zu sich nehmen oder teilweise gar keine Nahrung, und dann wollen die Menschen unbedingt essen. Und auch hier kann man sagen, auch das Recht auf Unvernunft, wenn das so stark ist, der Wille und der Wunsch, dann müssen wir auch flexibel sein, was das betrifft. Also ich glaube, das ist wieder so eine Situation, wo es kein klassisches Bäumchen gibt. Es gibt Leitlinien und die sind wertvoll und die sind wichtig, aber wenn man dann vor den individuellen Menschen steht, dann ist es gar nicht immer so einfach.
Ja, und weil ja unsere liebe Hörerin, eine diplomierte Krankenpflegeperson aus Norddeutschland, sehr viele interessante Punkte geschrieben hat und auch Fragen aufgeworfen hat eigentlich, haben wir uns natürlich, brav wie wir sind, drei Papers angeschaut, also die aktuelle Literatur dazu gelesen. Sollen wir das jetzt auch noch kurz vielleicht ein bisschen zusammenfassen, was da so drinnen steht? Also das erste, das fand ich jetzt ganz spannend, weil ich ja gerade eben auf der Notaufnahme bin. Das heißt, da geht es darum, um Heimbewohnerinnen mit Demenz am Lebensende und wie die von einer Aufnahme oder einer Transfer in die Notaufnahme und dann einer weiteren Aufnahme ins Krankenhaus profitieren. Und da war quasi die Idee dahinter, dass Pflegeheimbewohnerinnen nicht von einer medizinischen Versorgung in der Notaufnahme profitieren. Da gibt es anscheinend schon genügend Literatur dazu, die das zeigt.
Was Stress auch bedeutet. Ich glaube, allein das Licht, der Lärm, das ist alles Stress.
Also genau. Und es geht primär eben um die Population am Lebensende. Es ist halt wieder mal alles sehr schwammig, wann das Lebensende so beginnt. Aber man hat sich halt dann die Anzahl der ungeplanten Aufnahmen im letzten Lebensmonat angeschaut. Und das wird halt als quasi, also wenn es viele Aufnahmen im letzten Lebensmonat gibt, dann ist das eine schlechte Versorgungsqualität sozusagen.
Wie so häufig, dass die Menschen sagen, wenn ich sterbe, dann möchte ich zu Hause sterben.
Genau.
Es passiert aber nicht. Und ich glaube, auch da bräuchtest du eigentlich einen guten Plan, dass in Situationen der Überforderung Community Nurses dann zu dir nach Hause kommen oder dass du ein Netzwerk aufbaust. Und weil du das vorhin angesprochen hast, was ist das Lebensende? Ich wurde das jetzt auf einem Kongress gefragt, auf einem pulmologischen Kongress, wann sollen Menschen eingeschlossen werden in palliative Betreuung? Und ich habe dann gesagt, weil wir wissen, was die Guidelines sagen, Papier ist geduldig, ja, alle Menschen mit einer unheilbaren Erkrankung 2 bis 3 Monate nach Erstdiagnose sollten eingeschlossen werden. Das ist komplett unrealistisch. Und ich habe dann gesagt, wenn man dran denkt. Und ich glaube auch umgekehrt, wir haben alle unsere Blindspots. Und ich glaube gerade bei Demenzerkrankungen, dass wir auch nicht so geschult sind im Umgang, aber dass wir vielleicht uns da auch mehr einbringen müssen. Palliative Care ist aber nicht gleich Geriatrie. Das ist uns halt auch wichtig zu sagen, sondern beginnt eigentlich schon im Kindesalter, wenn Kinder palliative Erkrankungen haben, bis Ende nie bei allen Erkrankungen, die nicht geheilt werden können, unabhängig von der Prognose und bedürfnisorientiert. Und deswegen, wenn wir jetzt so wenig Ressourcen haben und dann ausschließlich uns auf das fokussieren, wäre es auch wieder ungerecht, aber es wäre auch schlecht, wenn wir uns gar nicht damit befassen.
Ja, und ich glaube auch, dass einfach jede Geriaterin, jeder Geriater palliative Grundkenntnisse hat oder haben sollte, so wie auch jede Internistin ein EKG beurteilen können sollte, sollte auch jede Internistin palliative Kenntnisse haben. Und deshalb heißt nicht, dass jeder, der eine Demenz hat, eine spezialisierte palliative Betreuung benötigt. Aber wenn man einfach erkennt, dass da komplexe Situationen sind, komplexe Symptome, einfach eine große Herausforderung, weil einfach so viel, wie du immer sagst, bei der Tür gerade hinein will, dann ist es natürlich möglich, eine spezialisierte Palliativversorgung hinzuzuziehen, aber es ist halt nicht, ja, ein hauptsächlich palliatives Problem. Das andere Paper, das wir uns angeschaut haben, war das zur Geri-Neuropalliativ-Care für Patientinnen mit Demenz. Das habe ich auch sehr spannend gefunden. Da ging es einfach so um eine Verbindung der Neuropalliativ, also wenn Patientinnen eine neurologische Erkrankung haben und auch palliative Symptome. Und dann eben auch noch das Hinzuziehen der Geriatrie, dass man das einfach kombinieren sollte in der Betreuung von Patientinnen mit Demenz.
Ich glaube, dass das viele Leute verwechseln auch, Palliative Care und Geriatrie. Deswegen wieder der Hinweis auf den Cherry Pulp Podcast ist sehr, sehr gut, weil da sind beide Aspekte vereint in dem Cherry Pulp Podcast, also geriatrische Themen und palliativmedizinische Themen. Und wie gesagt, Palliative Care beginnt in der Kindheit, nach der Geburt eigentlich, kann man sagen, bei Kindern mit palliativen Erkrankungen und geht bis ins hohe Lebensalter. Und die Geriatrie fokussiert sich eben auf Menschen die schon, ich will es jetzt möglichst nicht diskriminierend sagen, auf ältere Menschen,
ja.
Kann man, glaube ich, so sagen. Und auch da ist die Definition, die medizinische Definition, ab wann man alt ist. Also ich sage immer, alt ist immer älter als man selbst, aber ab 65 Jahren. Aber das biologische Alter und das tatsächliche Alter, die gehen ja oft auch nicht miteinander einher. Also auch da muss man wieder schauen, wie es dann individuell aussieht.
Genau, und in dem Paper zur Geri-Neuropalliativ ist auch erwähnt worden, dass es halt wenige Hospizmodelle gibt, die so quasi eine Art Langzeitlösung sind, weil eben Patientinnen, die an Demenz leiden, ja häufig doch länger leben als andere Hospizpatientinnen. Aber da finde ich es irgendwie auch schwierig, weil eben die haben ja vielleicht nicht ständig einen Bedarf für eine spezialisierte Einrichtung. Also vielleicht ist es da primär wichtig, dass die Patientinnen im Pflegeheim gut betreut sind und in regelmäßigen Abständen zum Beispiel ein mobiles Palliativteam greifbar ist oder zu Besuch kommt zu den Patientinnen, um so eben den palliativen Bedarf festzustellen.
Oder dass es Konsiliardienste gibt.
Genau, oder dass eben Allgemeinmedizinerinnen gut genug im Palliativ geschult sind, um das dann einschätzen zu können.
Genau, und das Personal auch generell, glaube ich, in diesen Institutionen hat ja schon sehr viel Erfahrung und entsprechende Fortbildungen und Schulungen. Da tut sich ja sehr viel in den letzten Jahren. Also früher hat man ja auch gar nichts erhoben, man hat keine Assessments gemacht und mittlerweile gibt es schon Qualitätsstandards, die wichtig sind. Es gibt diese ganzen Dokumente im sogenannten QM-Channel, jetzt auch bei uns Qualitätsmanagementsdokumente, die immer überarbeitet werden müssen. Also ich glaube, da ist schon mehr getan worden, auch für die Mitarbeiterinnen-Sicherheit und auch für die Patientinnen-Sicherheit, zum Glück.
Ja, und ich glaube, so als Zusammenfassung für das, was wir jetzt so versucht haben zu besprechen oder besprochen haben, ist ganz spannend diese Delphi-Studie, die wir uns auch angeschaut haben. Da geht es so quasi um die palliativen Behandlungsziele für Patientinnen mit Demenz und auch ihrer Familie, also ihren An- und Zugehörigen. Da haben sich 17 internationale Wissenschaftlerinnen anhand von 107 Patientinnen in 33 Ländern haben sich angeschaut, was so die palliativen Hauptziele in der Betreuung von an Demenz erkrankten Personen sein könnten oder sind. Und da ist das Erste, dass man eben den Komfort gewährleistet, also dass man sich ums Wohlbefinden der Patientinnen kümmert, dass man so lange es möglich die Kontrolle über die eigenen Funktionen erhält, also eine Art Selbstbestimmung so lange wie möglich gewährt, dass man die Identität schützt und auch die Persönlichkeit quasi achtet, also die Würde erhält und dann auch schon, solange die Person noch lebt, aber auch darüber hinaus die Bewältigung von Trauer und Verlust, also die Unterstützung der Betreuerinnen. Und das sind, finde ich, ganz gute 4 Punkte, wo wir als Palliativteams sicher unterstützend tätig sein können.
Du das auch verlinken, die Studien?
Yes, das werde ich alles in die Shownotes packen.
Dann können die Leute nachlesen, das ist super. Und es geht ja oft auch darum, dass alte Rollen dann rauskommen aus den Menschen. Also vielleicht Dinge, die ungelöst sind oder auch Dinge aus der Kindheit, Traumata, da kann alles möglich kommen. Ich erinnere mich an eine Dame, die hat immer so wie Wellenbewegungen durch die Luft gemacht und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Und dann hat mir irgendwer gesagt, das war eine Näherin und die hat eigentlich so ständig da diese Nadel bewegt. Und wenn du das dann weißt, weil dir das jemand erzählt aus der Familie, dann interpretierst du das ganz anders, weil manchmal interpretieren wir die Sachen ja so, wie wir sie halt wahrnehmen und die Menschen haben aber ganz eine andere Geschichte. Deswegen ist Biografiearbeit so wichtig und das ist ja auch wieder unsere Tschotschinow-Frage. Was müssen wir über sie wissen, um sie bestmöglich behandeln zu können? Und ich glaube, das kann man so einer Person dann auch in so einer Situation, wo man vielleicht nicht so rankommt, auch die Frage stellen, was brauchen sie jetzt in diesem Moment und gibt es irgendwas, was wichtig wäre?
Ja, also dann sind wir jetzt zum Ende gekommen. Wir schicken ganz liebe Grüße nach Norddeutschland und freuen uns über alle Anregungen und Fragen. Schreibt uns gerne unter hochpalliativ@meduni-wien.ac.at und folgt uns auch gerne auf Instagram unter hochpalliativ. Danke, tschüss, baba!